Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Predigtext für den heutigen Sonntag habe ich ausgesucht Kolosser 4, 2 bis 4. Im Kirchenjahr ist dieser Text und dieser Sonntag dem Thema des Gebets gewidmet. Und das ist ja immer wieder ein recht wichtiges Thema. Und deshalb habe ich gedacht, können wir uns auch heute mal an diesem Wort ausrichten. Kolosser 4, 2 bis 4. Haltet fest am Gebet und wacht darin mit Danksagung. Und betet zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür des Wortes auftue, das Geheimnis des Christus zu reden, dessen wegen ich auch gebunden bin, damit ich es kundmache, wie ich reden soll. Soweit schon. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, welches Thema liegt uns wohl mehr auf dem Herzen, immer wieder eben als auch gerade dieses Thema, dass Gott uns eine Tür auftue. Denn wir wissen, dass wir nichts aus uns selber zu Wege bringen können, gerade wenn es darum geht, das Geheimnis Christi zu reden, wenn es darum geht, andere Menschen mit dem Evangelium zu erreichen, dann sind wir ganz und gar auf Gottes Hilfe angewiesen, dass Gott uns eine Tür auftut zu den Herzen der Menschen. In vielen anderen Bereichen meinen wir irrtümlicherweise, wir könnten auch selber mit eigener Weisheit und so weiter was bewegen. Aber gerade da, wenn es darum geht, Menschen mit dem Evangelium zu erreichen, merken wir es ganz besonders deutlich, mit unserer Macht ist nichts getan. Und damit sind wir eben schon beim Thema des heutigen Sonntags, Rogate, betet. Denn der Beter wird sie erfahren, die Hilfe des Herrn. Der erste Punkt, ich habe zwei, ist ein einfaches Herein genügt. Vor Jahren habe ich von Ole Hellesby das Büchlein vom Beten gelesen. Er hat eine ganze Reihe an interessanter christlicher Literatur geschrieben. Gerhard Meyer, der frühere württembergische Landesbischof und ehemalige Rektor des Bengelhauses, meinte, dieses Büchlein von Ole Hellesby sei das Beste, was zum Gebet jemals geschrieben wurde. Hellesby zeigt in diesem Büchlein auf, was Gebet ist und welches Gebet der Herr beantwortet. Er stellt fest, die erste Voraussetzung für ein rechtes Gebet ist unsere Hilflosigkeit. Die erste Voraussetzung für unser Gebet ist unsere Hilflosigkeit. Beten heißt seine Hilflosigkeit erkennen. Und ich dachte, als ich das nochmal so überarbeitet habe, damit wir das Beten lernen und im Beten bleiben, führt uns der Herr auch immer wieder in Situationen, in denen wir völlig hilflos sind. Der nächste Schritt ist, dass wir mit dieser Hilflosigkeit zum Herrn kommen. Dass wir Gott in unsere Not, in die Herausforderungen des Alltags und der Gemeinde, unseres Lebens hineinlassen. Und das ist das Gebet dann eigentlich auch schon. Unsere Hilflosigkeit erkennen und Gott in unsere Hilflosigkeit hineinlassen. Der dritte wichtige Gedanke ist bei Hellesby dann noch die Frage, die uns ja auch immer wieder bewegt mit unserem Glauben. Es gibt ja viele Theorien darüber, wie wichtig ist der Glaube nun auch für eine Erhörung des Gebets, verbunden mit der Frage, ist mein Glaube stark genug, dass Gott mein Gebet erhört? Oder erfahre ich so wenig Gebetserhörungen, weil ich einen so schwachen Glauben habe? Da macht Hellesby anhand der Bibel deutlich, dass jeder Glaube, der mit seiner Not zu Jesus kommt, Glaube genug ist. Wie kleingläubig und angefochten er auch sein mag. Wir sehen das am Vater, der mit seinem besessenen Knaben zu Jesus kommt. Er bittet Jesus um Hilfe mit der bekannten Formulierung, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Herr, ich glaube, aber mein Glaube ist so mickrig, so winzig, dass selbst ich ihn kaum wahrnehmen kann. Hilf meinem Unglauben. Aber er kommt mit diesem mickrigen, winzigen Glauben zu Jesus. Und dieser Glaube ist genug. auch mit unserer Hilflosigkeit in Bezug auf den Glauben, nicht nur mit unserer allgemeinen, auch mit unserer Hilflosigkeit im Blick auf den Glauben und das Gebet, dürfen wir zu Gott kommen. Wir dürfen ihm sagen und bekennen, Herr, du weißt, wie armselig meine Gebete sind. Du weißt, wie jämmerlich es um meinen Glauben bestellt ist. Wir müssen Gott mit unserem Glauben ja nicht beeindrucken und mit unseren Gebeten auch nicht überreden, dass er hilft. Er will ja helfen. Er wartet schon darauf zu helfen. Dazu will er schlicht gebeten sein, dass wir ihn hereinbitten in unsere Not. Wenn draußen einer steht vor der Tür und anklopft, der wartet nur auf ein schlichtes Herein, auf mehr nicht. Ob dieses Herein nun ein kräftiges, kurzes, knackiges Herein ist, ob es ein poetisch beschwingtes Tritt ein, bring Glück herein ist, oder ein altes, krächzendes, krankes, kaum zu hörendes Herein, spielt keine Rolle. Entscheidend ist, dass er das Herein hört und eintritt. Und da Gott nicht schwerhörig ist, hört er auch das leiseste, verzagteste, schwächste herein. Er tritt ein und damit ist das Entscheidende des Gebets erreicht. Gott ist in unserer Not. In unserer Hilflosigkeit ist er, der lebendige Herr, gegenwärtig mit seiner Macht und Hilfe. So einfach, liebe Geschwister, ist es eigentlich mit der Sache des Gebets. Ich sehe, dass ich hilflos bin und sage, Herr, nimm du dich der Sache an, an der ich nichts kann. Es gilt übrigens auch für die Not eines noch gottlosen Lebens. Ich meine jetzt gottlos nicht als Schimpfwort, sondern als schlichten Tatbestand eines Lebens, in dem Gott noch nicht der Herr geworden ist, der Heiland. Auch da steht's und gilt's an allererster Stelle. Wir kennen das Wort aus Offenbarung 3. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer meine Stimme hört und die Tür auftut, zu dem will ich eingehen und Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Was braucht's? Nur das eine, dass der, bei dem Jesus anklopft, hereinsagt. Ein einfaches Herein genügt. Aber gebeten will er sein. Und dann sind wir schon beim zweiten Punkt, der wird ein bisschen länger, anhaltend und wachend. Wenn es darum geht, dass Jesus in unser Leben kommt, ist das ein einmaliger Akt, in dem wir natürlich im Gebet weiter mit dranbleiben. Wenn es aber auch um unsere Hilflosigkeiten im weiteren Sinne dann geht, dann gilt, was Paulus hier sagt, in ganz besonderer Weise, haltet an am Gebet und wacht darin mit Danksagung. Auf die Danksagung gehe ich nachher nicht mehr weiter ein, stelle ich gerade fest, deshalb sei die aber nochmal erwähnt. Liebe Geschwister, warum mit Danksagung? Weil wir ganz gewiss sein dürfen, wenn wir anfangen zu beten, dass Gott hört und dass Gott handeln wird. Und deshalb dürfen wir von Anfang an, wenn wir eine Sache vor den Herrn bringen, vom Anfang an mit Danksagung diese Sache vor den Herrn bringen. Er wird eingreifen, er wird handeln, auf welche Weise auch immer und immer der Verheißung gemäß, dass denen, die ihn lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Sagt über die konkrete Form, was er tun wird, noch gar nichts. Aber das sind Zusagen, an denen wir uns festhalten dürfen. Und deshalb mit Danksagung. Anhaltend und wachend. Beides gehört untrennbar zusammen, denn wachen ist ja nie die Sache eines Augenblicks. Der Soldat, der Nachtwache, am Munitionsdepot hat, beispielsweise, der wirft nicht einen kurzen Blick in die Nacht hinaus, und legt sich dann schlafen und am anderen Morgen, wenn das Munitionsdepot leer geraubt ist, dann sagt er zu seinem Offizier, ich habe doch gewacht, von 0.30 Uhr bis 0.35 Uhr. Nein, Wachen ist eine mühevolle, anhaltende und konzentrierte Tätigkeit. Ich war zwar nie Soldat, als Theologiestudent war man vom Militärdienst als angehender Pfarrer befreit, und auch vom Grundwehrdienst, und deshalb war ich nie Soldat. Aber ich habe viele Jahre gejagt, und da ist es ganz ähnlich. Wenn man draußen im Wald sitzt, gilt es wachsam zu sein. Man viele, viele Stunden zum Teil 12, 14 Stunden am Stück auf dem Hochsitz sitzt und schaut vor sich in den Wald hinein. Möglichst leise und ruhig versucht man, sich keine Bewegung entgehen zu lassen. Immer wieder nimmt man das Fernglas zur Hand. War da nicht gerade was? Hat da nicht ein Reh mit dem Lauscher gewackelt? Im Fernglas sieht man, nein, da ist nur der Wind durch die Blätter gefahren. Halbe Stunde später, dieser rote Fleck, steht ein Reh mit seiner roten Sommerdecke da. Nein, nur die Sonne scheint anders in den Wald und ein Fichtenstamm leuchtet rot auf, der vorher nicht rot geleuchtet hat. Konzentrierte, anhaltende Wachsamkeit. So soll unser Beten sein, damit wir nicht verschlafen, wenn Gott handelt. Mir ging heute Morgen gerade nochmal ein Beispiel aus dem Bereich des Jagens durch den Kopf, um das deutlich zu machen. Da steckt ein mächtiger Keiler im Winter in der Kultur. So ein Kerl mit mehr als 150 Kilo Lebendgewicht. Gewaltigen Waffen, nach denen sich jeder Jäger als Trophäe sehnt. Jäger sitzt also nachts, abends mit dickem Overall angetan auf den Hochsitz und wacht und wacht und wacht. Und langsam werden die Augen müde. Der Keiler kommt nicht. Am anderen Morgen macht er auf. Erschrickt, habe ich ihn verschlafen. Geht runter, sieht an der Strecke entlang der Kultur, ja, die mächtigen Trittsiegel des Keilers, er kam in der Nacht raus, aber ich habe ihn verpennt. Wachen, liebe Geschwister, damit wir nicht verschlafen, wenn Gott handelt. Ein gewaltiger Unterschied zwischen dem Jagen und dem Beten besteht darin, der Jäger weiß nicht, wenn er an der Kultur ansitzt, ob der Keiler wirklich rauskommt. Heute, morgen. Und wenn er rauskommt oder bei ihm rauskommt oder irgendwo in einer ganz anderen Himmelsrichtung, wo er gerade nicht ansitzt. Der Beter weiß, dass Gott handelt, denn er hat die Verheißungen Gottes. Und deshalb wartet der Beter im Gebet, dass Gott handelt. Wahrscheinlich habe ich die Geschichte von Spurgeon, dem Fürsten unter den Predigern, schon mal erzählt. Eines Tages kommt ein junger Prediger zu ihm und klagt, ich predige jetzt jeden Sonntag, aber in meiner Gemeinde bewegt sich nichts. Bei Ihnen dagegen bekehren sich in jeder Predigt Menschen zum lebendigen Herrn. Wie machen Sie das nur? Spurgeon erwidert, wahrscheinlich mit ein bisschen rauen, ruppigen Unterton, vorwurfsvoll, leicht klingend, ja, meinen Sie denn, dass jedes Mal etwas Großes geschehen müsse, wenn Sie Gottes Wort verkündigen? Das meine ich natürlich nicht, stammelt verlegen der junge Prediger. Fällt ihm Spurgeon ins Wort und sagt, sehen Sie, das ist eben Ihr Fehler. Sie trauen dem Wort nichts zu. Wenn wir das Wort Gottes verkündigen, wenn wir beten, dann sollten wir Gott auch was zutrauen. Spurgeon hat jedes Mal, wenn er das Wort verkündigt hat, erwartet, dass etwas Großes geschieht. Vor kurzem wurde mir von jemand vorgeworfen, ich sei ein Schwärmer, weil ich gesagt hatte, wir dürfen Großes vom Herrn erwarten. Es hat mich ziemlich echauffiert, nicht nur weil der Vorwurf gegen mich gerichtet war, sondern weil es eine vollkommen ungeistliche Aussage war. Wenn wir aufhören, vom Herrn Großes zu erwarten, dann haben wir eigentlich schon aufgehört zu glauben. Wenn ich aufhören würde, Großes vom Herrn zu erwarten, liebe Geschwister, dann würde ich als erstes meinen Glauben an den Nagel hängen und gleich daran anfolgend meinen Beruf als Pastor. Dann wäre ich im Beruf als Pastor fehl am Platz. Warum soll ich als Pastor an einem einzigen Morgen aufstehen, beten für meine Gemeinde, das Wort Gottes auslegen, wenn ich vom Herrn nichts Großes erwarte? Bleibe ich im Bett, bin ich besser aufgehoben. Wer aufhört, vom Herrn Großes zu erwarten, der kann im selben Augenblick auch aufhören zu beten. Und wer vom Herrn nichts Großes erwartet, der ist auch auf einer Kanzel fehl am Platz. Wenn ich Gottes Wort predige, dann erwarte ich, dass dieses Wort wirkt. Wenn ich auf der Kanzel stehe, dann erwarte ich, dass Gott zu seiner Verheißung steht, dass sein Wort, das aus seinem Munde geht, nicht wieder leer zu ihm zurückkommt, Jesaja 55, sondern es wird tun, was mir gefällt und es soll ihm gelingen, wozu ich es sende. Liebe Geschwister, wenn ich Gottes Wort predige, dann erwarte ich, dass das Wort Gottes Verzagte tröstet, dass es Sünder zur Buße führt, dass es Verlorene das Heil in Christus erkennen und annehmen lässt. All das sind große und gewaltige Ereignisse. Wir haben am letzten Sonntag miteinander zurückgeblickt auf das Große, das der Herr an dieser Gemeinde und durch diese Gemeinde gewirkt hat. Diese Gemeinde gibt es, weil sie Großes mit dem Herrn erlebt hat. An unserer Silberhochzeit, die wir zusammen mit den meisten von euch feiern durften, da war mir das wichtigste Anliegen des ganzen Abends, euch und unseren Kindern zu bezeugen, was wir an Großen mit dem Herrn bis zum heutigen Tag erleben durften, auch wenn es durch tiefe und finstere Täler ging. Dieses Zeugnis ist das Wichtigste, was wir unseren Kindern als Erbe hinterlassen können. Viel Geld wird es einmal nicht werden. Mit Mühe und Not mag es ein mehr oder weniger abbezahltes Haus sein. Das war es dann schon. Aber das Wichtigste, was wir ihnen vererben können, ist das Wissen und das Vertrauen auf den Herrn. Vom Herrn darf ich Großes erwarten. Das ist kostbarer als Hunderttausende und als Millionen. Erzwingen allerdings können wir auch mit unserem Gebet dieses Große nicht. Damit sind wir nun tatsächlich bei einem echten Problem und Kennzeichen der Schwärmer. Die Schwärmer greifen häufig mit ihren Gebeten nach Verheißungen, die ihnen der Herr nicht gegeben hat. Darauf müssen auch wir im Gebet achten. Welche Verheißung hat mir der Herr für welche Situation wirklich gegeben? Wenn ich nach einer Verheißung greife, die mir der Herr nicht gegeben hat, kann ich nicht erwarten, dass der Herr handelt. Beispiel. Kürzlich fand in Wetzlar ein Seminar statt, ein charismatisches Seminar zum Thema Ist Heilung durch Gebet möglich? In zwei Heilungsgottesdiensten mit jeweils mehr als 500 Besuchern wurde eifrig für Kranke gebetet. Offensichtlich wurde, wie aber üblich bei solchen Veranstaltungen, bei weitem nicht alle Kranke gesund. Laut Idea Spektrum erklärte die Pastorin der charismatischen Gemeinde diese Tatsache mit den Worten: Es gehört zu den Geheimnissen Gottes, dass nicht alle biblischen Verheißungen für Heilung erlebt werden. Ich habe diesen Satz mal an die Wand geworfen, weil ich immer wieder sage, liebe Geschwister, wir müssen gerade in unseren Tagen lernen, ganz genau hinzuhören. Das klingt vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so dramatisch, wie es in Wirklichkeit ist. Aber diese Aussage ist geistlich katastrophal. Warum? Wenn wir uns diesen Satz ganz genau angucken, was heißt es?
Gott erfüllt nicht alle seine Verheißungen.
Richtig. Es ist zwar etwas schwammig formuliert mit erlebt werden, aber im Grunde genommen ist das die Aussage. Gott hat uns die Verheißung gegeben, aber nicht alle erfüllt er. Aus unerklärlichen Gründen tut er das. Das heißt, aus unerklärlichen Gründen steht Gott nicht immer zu seinem Wort. Damit ist die Grundfeste des Glaubens umgesägt. Wenn das so wäre, woher soll ich dann noch wissen, ob Gott gerade die Verheißung erfüllt, auf die ich mich jetzt im Gebet, in meiner Not, in meiner Hilflosigkeit gründe und berufe? Wo bleibt dann die fröhliche Zuversicht des Gebets und des Glaubens? Beides ist vom Ansatz her ausgehebelt. Dem müssen wir in der Tat entgegenhalten. Grobe Irrlehre. Grobe Irrlehre. Woher hat sie ihren Ursprung, diese Irrlehre? Weil Schwärmer nach Verheißungen greifen, die ihnen von Gott nicht gegeben sind. Zum Beispiel heißt eine Verheißung, jeder, der betet und glaubt, wird gesund, wenn er krank ist. Eine Verheißung der Schwärmer, nicht eine Verheißung Gottes. Merken wir. Und dann wird gebetet. Und dann wird geglaubt. Und dann wird doch nicht gesund. Und dann wird Druck ausgeübt. Du hast nicht genug gebetet. Du hast nicht genug geglaubt. Da ist noch verborgene Sünde in deinem Leben. Und so weiter und so fort. Wer mit diesen Kreisen schon zu tun hatte, kennt die Maschinerie, die dann abläuft. Und schließlich als allerletzte Erklärung, wenn auch aller geistliche und seelsorgerliche Druck nichts wirkt, dann heißt's, es ist ein Geheimnis Gottes, dass Gott manchmal nicht zu seinem Wort steht. Und wer hat dann den schwarzen Peter? Der Herr. Der Herr. Ungeheurer Vorgang. Doch, liebe Geschwister, der Herr steht zu jedem seiner Worte. Aber er steht nicht zu jedem, was sich irgendwelche Schwärmer einbilden. Er steht zu seinem Wort, nicht zum Wort der Schwärmer. Aber zu seinen Verheißungen steht er ausnahmslos. Und Gott wird jede Verheißung ausnahmslos erfüllen, wenn die Zeit dafür erfüllt ist, wenn die Zeit reif ist. Wir dürfen und sollen deshalb an Gottes Wort und an seinen Verheißungen beharrlich und unnachgiebig festhalten. Anhaltend, erwartungsvoll, wachend beten. Ich will zwei beeindruckende Beispiele für erwartungsvolles Gebet nennen. Das eine stammt aus der Bibel. Es geht um Elia auf dem Berg Karmel. Wir kennen die Geschichte, das Gottesurteil. Und vorher war eine 3-jährige Dürre. Nun ist das Gottesurteil gesprochen. Die Baals- und Aschera-Priester umgebracht. Aber der Regen steht noch aus. Wie sehnsüchtig erwartungsvoll schickt Elia seinen Diener immer wieder los, um Ausschau zu halten. Tief beeindruckend. Er hat nicht eben mal kurz sein Gebet gesprochen in 2 oder 5 Minuten und dann diskutiert er mit Ahab über die wichtigsten politischen Entwicklungen und über die religiösen Reformen, die jetzt nach dem Ereignis auf dem Karmel angepackt werden sollen. Nein, er wirft sich ein ums andere Mal auf die Knie und fleht vor Gott, dass doch nun bald der versprochene Regen kommt. Wachend, anhaltend. Interessant, lohnt sich die Geschichte heute nochmal durchzulesen, wenn ihr eine stille Stunde habt. Immer wieder sagt er, geh und guck. Vom Karmel nämlich, wohin soll er gucken? Nach Westen, aufs Mittelmeer hinaus. Da kamen normalerweise ja die Wolken her vom Meer. Guck, ob du irgendwo am Horizont schon irgendein Wölkchen siehst für den verheißenen Regen. Das andere Beispiel wird wohl aus den USA berichtet. Es war in einer bestimmten Gegend eine lang anhaltende Dürre. Das Gras auf den Wiesen war längst verdorrt. Die Rinder hatten kaum mehr etwas zu fressen. Nun wurde in der Gemeinde ein Gebetsabend veranstaltet. Alle sollten zusammenkommen und um Regen bitten. Unter anderem macht sich auch eine Familie auf mit ihrer kleinen Tochter. Es ist strahlend blauer Himmel, die Sonne brennt so erbarmungslos heiß nieder wie seit Wochen, aber das Töchterchen hat einen Regenschirm unterm Arm. Erstaunt sagen die Eltern, guck nach oben, was willst du mit dem Schirm? Den kannst du getrost zu Hause lassen. Was sagt das Töchterchen? Aber wir beten doch um Regen. Und dann nimmt sie den Schirm mit. Liebe Geschwister, symbolisch, bildhaft gesprochen, nehmen wir den Schirm mit, wenn wir beten? Oder rechnen wir in unserem Herzen insgeheim sowieso damit, dass der Herr nicht handelt? Dieses Mädchen mag die einzige gewesen sein, die damit gerechnet hat, dass Beten wirklich hilft, die erwartet hat, dass Gott auf das Rufen seiner Kinder eingreift und handelt. Sie hat einen Schirm dabei. Wir beten nicht um Regen, wir beten, dass Gott eine Tür auftue. Eine Tür bei denen, die am Sonntag im Gottesdienst sind und Gottes Wort hören. Auch von ihnen mag noch nicht jeder wirklich von Herzen dem Herrn gehören. Ich sehe ja nicht in eure Herzen hinein, wie es bei jedem Einzelnen aussieht. Liebe Geschwister, ich bitte euch auch immer wieder darum, betet die Woche über und auch am Sonntagmorgen, bevor ihr selber zum Gottesdienst kommt, dass Gott wirklich auch seinem Wort entsprechend handelt. Wir kommen wirklich am Sonntagmorgen im Gottesdienst zusammen, nicht einfach nur, um ein paar Lieder zu singen und Gottes Wort zu hören, das ist die äußere Form, das ist wichtig, aber wir erwarten, dass Gott an uns handelt in dieser Stunde, in der wir hier sind. Wir beten, dass Gott eine Tür auftue in den Herzen unserer Kinder und Enkel, die ihm noch nicht gehören. Lasst uns anhalten, wachen und anhalten am Gebet und erwarten, dass er es tut. Wir beten, dass Gott eine Tür auftue in den Herzen der Eichenauer, von denen einige am letzten Sonntag vielleicht das erste Mal überhaupt oder seit vielen Jahren ihren Fuß in diese Kirche gesetzt haben. Wir beten, denn nur eine betende Gemeinde wird eine Gemeinde sein, der der Herr die Tür auftut. Wo Gott nicht den Schlüssel oder die Zahlenkombination für das Herz eines Menschen gibt, da ist alles Predigen und jede andere Bemühung vergeblich. Mag für allerlei Remi-Demi sorgen, aber nicht dazu, dass Menschen zum Glauben kommen. Es kann nur der Herr. Ein sehr eindrucksvolles Beispiel für diese Tatsache, wie es darauf ankommt, dass der Herr die richtigen Worte gibt, den richtigen Schlüssel zum Herzen des anderen, aus den 60er, 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts. Ein Missionar kam in ein bisher unerreichtes Gebiet, die Neuguinea, nicht einmal die Sprache dieser Menschen war bekannt. So musste er in mühevoller Arbeit erst ihre Sprache erlernen. Es gab ja kein Wörterbuch, keine Grammatik. Alles, was wir als selbstverständlich kennen, gibt es dort ja nicht in solchen Situationen. Aus dem alltäglichen Kontakt mit den Menschen musste er versuchen herauszufinden, was welches Wort bedeutet. Und als er schließlich einigermaßen sprechen konnte, sich verständlich anfangen konnte auszudrücken, begann er zu predigen. Aber das, was er zu sagen hatte, beeindruckte die Eingeborenen überhaupt nicht. Es lief, wie ich immer wieder zu sagen pflege, an ihnen hinunter wie das Wasser an der gut eingefetteten Ente. Die kann stundenlang tauchen und wird nicht nass. Abends saß er in seiner Hütte und versuchte, biblische Texte in diese Sprache zu übersetzen. So war er einige Monate tätig. Eines Abends kam er an Johannes 6, Vers 68, wo Petrus zu Jesus sagt: Du hast Worte des ewigen Lebens. Er bemühte sich um diese Formulierung, Worte des ewigen Lebens, und konnte nicht so richtig eine passende Übersetzung dafür finden. Worte des ewigen Lebens. Nach vielen vergeblichen Versuchen hatte er schließlich etwas zusammengeschustert, eine Formulierung, wo er dachte, die könnte passen. Um es zu probieren, trat er vor seiner Hütte. Einigen, die gerade in der Nähe noch waren, rief er zu: Ich habe Worte des ewigen Lebens für euch. Und dann gingen wir in seine Hütte. Aber draußen setzte auf einmal aufgeregtes Treiben ein. Die Buschtrommeln fingen an zu dröhnen. Und wenn sie aufhörten, erklang aus der Ferne eine dumpfe Antwort. Die ganze Nacht ging das so. Es wurde im Lager nicht mehr ruhig. Dem Missionar war ein bisschen mulmig zumute, was da draußen wohl im Gange war. Am nächsten Morgen tritt er aus der Hütte. Er traut seinen Augen nicht. Tausende Eingeborene aus der ganzen Umgebung waren versammelt. Die ganze Nacht hatten die Trommeln sie zusammengerufen. Sie alle waren gekommen, um den Mann zu hören, der Worte des ewigen Lebens hat. Warum hatte jetzt auf einmal diese Nachricht eingeschlagen wie eine Bombe, die sie doch Wochen und Monate lang zuvor völlig kalt und unberührt gelassen hatte? Weil viele Jahre vorher einer von ihnen eine Prophezeiung empfangen hatte. Diese lautete: Eines Tages wird ein Mann kommen, der ihnen Worte des ewigen Lebens verkündigen wird. Und diese Botschaft dieses Mannes sei von größter Bedeutung für sie. Und jahrelang hatten sie gewartet. Und bei der Übersetzung hatte Gott dem Missionar genau die gleiche Formulierung für Worte des ewigen Lebens in den Mund gegeben, wie sie dieser Mann viele Jahre vorher gebraucht hatte. Und jetzt war den ganzen Leuten klar, mit diesem Missionar, der unter uns ist, den wir seit Monaten ignorieren, ist diese Prophezeiung in Erfüllung gegangen, auf deren Erfüllung wir seit Jahren sehnsüchtig warten. Ohne diesen Schlüssel zu den Herzen der Menschen hätte der Missionar wahrscheinlich noch viele Jahre oder sogar Jahrzehnte völlig erfolglos gearbeitet. Und liebe Geschwister, wenn wir beim Schlüssel sind, wer das Schloss gemacht hat, der weiß, welcher Schlüssel passt. Gott hat das Herz eines jeden Menschen gemacht und deshalb kennt er den Schlüssel zum Herzen eines jeden. Er weiß, wie es zu öffnen ist, wir wissen es nicht. merken wir immer wieder, wir stehen vor anderen, denen das Evangelium bezeugen, wie der sprichwörtliche Ochs vom Berg. Wir raggern uns ab mit Argumenten, mit Zeugnis, mit allem möglichen anderen und wir merken, das prallt alles ab wie an einer Gummiwand, kommt alles wieder zurück. Vergebliche Liebesmüh, wenn uns der Herr nicht den Schlüssel schenkt. Und deshalb ist das Gebet so wichtig, liebe Geschwister. Betet, betet, dass Gott eine Tür für das Wort auftut. Betet, dass Gott uns die passenden Schlüssel zu den Herzen der Menschen in die Hand gibt. Im Propheten Zacharia bin ich auf ein wunderbares Wort zu diesem Thema gestoßen, zum heutigen Sonntag. So spricht der Herr. Ist solches unmöglich vor den Augen dieses übrigen Volks zu dieser Zeit? Sollte es darum auch unmöglich sein vor meinen Augen? Spricht der Herr Zebaoth. Liebe Geschwister, auch da, wo wir sagen, nach Jahren und Jahrzehnten des Betens, unmöglich, dass sich da noch was tut. Der Herr sagt, sollte es darum auch unmöglich sein vor meinen Augen? Politik ist die Kunst des Möglichen. Jesus Nachfolge ist die Kunst des Unmöglichen. Denn wir haben einen Gott, der Wunder tut. Wir haben einen Gott, der unsere Gebete erhört. Wir haben einen Gott, der Großes tut, von dem wir Großes erwarten dürfen. Darum lasst uns anhalten am Gebet. Amen.